Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu, bei mir ist der Micha. Guten Morgen, Micha.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Hochmotiviert geht's heute in Intern Moin in das Wochenende. Intern Moin ist unser Format, bei dem wir euch die Woche nochmal kurz zusammenfassen. Was haben wir diese Woche bei Insert Moin besprochen? Welche Themen, welche Spiele sind gesendet worden? Wir geben nochmal kurz die Management Summary für alle, die vielleicht gezielt Folgen hören wollen oder nochmal Michas Meinung hören wollen. Und dann geben wir einen kleinen Ausblick, an welchen Spielen sitzen wir gerade, welche Themen bearbeiten wir für die nächste Woche und was gibt's Neues im Archiv. Und wie geht's dir, Micha? Fangen wir erstmal mit dem Smalltalk an.
Ein kleines bisschen Heuschnupfen.
Jetzt geht die Schnupfzeit wieder
los. Ein wenig, aber nicht so ganz krass. Also es ist immer nur morgens am schlimmsten, wenn man dann irgendwie, wenn der Körper sich so ein bisschen, wenn man wach wird und so die ersten Atemzüge nimmt, dann ist es immer ein bisschen schwer. Aber ansonsten geht's. Ich sitze ja ansonsten, Kaffee und ist gut. Die Sonne scheint. Ich werde mir nachher Eis kaufen.
Ja. Boah, ich habe gestern eine neue Eisdiele entdeckt, die hatte Vanilleeis ohne Milch. Ich vertrage ja keine Milch und Vanilleeis ohne Milch habe ich noch nie gesehen.
Das Was war ist denn der Milchersatz?
Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich war es mit Kokos oder habe ich gar nicht gefragt. War veganes Vanilleeis und ich kenne das eigentlich nur von den Schokosorten. Also Schoko ohne Milch gibt es recht häufig, aber Vanille habe ich noch nie gesehen.
Das ist mir auch jetzt neu. Interessant, wusste ich gar nicht, dass es das überhaupt gibt. Also klar, laktosefreie Milch. Kannst du das trinken, laktosefreie Milch?
Ja, ich hoffe mal, es war keine Laktose. Nee, es war ja, stand ja dran. Ja, wohl, nee, es war ja vegan. Dann darf es auf jeden Fall keine laktosefreie Milch gewesen sein. Nee, ich habe keine Laktose, ich vertrage nur Milch einfach nicht gut. Okay. Ist ja auch nicht so gemacht für, ist ja für Kälbchen, aber lassen wir das.
Aber es ist ja jetzt tatsächlich so die richtige Zeit für Eis oder irgendwie so etwas. Also die Sonne kommt raus und es wird ein bisschen wärmer und da kriegt man irgendwie automatisch Bock auf, also wir sind so getrimmt, dass wir da automatisch Bock auf Eis haben.
Ja, vor allem halt für draußen sein. Hindert uns aber trotzdem nicht daran, Videospiele zu spielen und die Rollläden runterzufahren. Jetzt fängt die Zeit an, wo man, wenn man tagsüber Videospiele testet und für die Reviews arbeitet, dass man dann wieder den Rollladen runtermachen muss. Das fühlt sich immer so ein bisschen böse an, oder? Die Sonne auszusperren.
Ja, man fühlt sich so ein bisschen
vampirisch. Ich fühle mich vampirisch.
Aber auch, also rausgehen sollte man schon, man braucht ja die Vitamine, aber die es ist irgendwie merkwürdig, dann die Rollladen runter zu machen. Aber ehrlich gesagt mache ich das eh, also ich spiele eh nur abends meistens, also tagsüber spiele ich so gut wie fast gar nicht irgendwelche Spiele.
Ja, ich kann nachts besser schreiben als tagsüber, deswegen spiele ich eher tagsüber und schreibe dann nachts als andersrum. Das geht bei mir irgendwie
besser. Ja, bei mir ist es andersrum. Also klar, ich bin... Ja,
hier rennen halt Kinder um.
Ich weiß, zwar abends auch kreativ, aber irgendwie finde ich das, ich weiß nicht, also da bin ich lieber draußen und schreibe draußen auf der irgendwie Artikel oder so im Freien. Anstatt dann weiß ich nicht, das umgekehrt zu machen. Also wenn dann sitze ich halt nur abends hier und spiele irgendwas. Und jetzt werden wir.
Sonne ist überbewertet.
Stimmt überhaupt nicht, Sonne braucht Sonne.
Gut, lass uns über die Woche reden. Was haben wir diese Woche gespielt? Welche Themen hatten wir diese Woche? Es ging los mit meiner Krankheit. Wir hatten tatsächlich. Ich habe mich relativ spontan am Sonntagabend dazu entschieden, dann doch die Folge ausfallen zu lassen, weil ich einfach gar keine Stimme mehr hatte. Das heißt, wir hatten eine Mini-Folge am Montag, in der ich mit krächzender Stimme gesagt habe, dass heute eine Folge ausfällt. Da habe ich mir dann mal einen Tag Ruhe gegönnt, aber am nächsten Tag ging es direkt weiter mit Brettspielen. Da war nämlich ein Lebrett-Spezial nötig, weil in Chemnitz ist das Deutsche Spielemuseum und die Spiel des Jahres Jury hat dort bekannt gegeben, welche Spiele dieses Jahr im Brettspielbereich, im Gesellschaftsspielbereich in die engere Auswahl kommen. Die haben da die Longlist veröffentlicht und die Shortlist, die für den Award nominiert sind. Und da haben wir ein spontanes Special zu aufgenommen und haben alle 6 Kandidaten, die in die engere Auswahl kommen, nochmal vorgestellt. Im Juli werden dann die Gewinner verkündet. Da fahre ich dann auch nach Berlin und schaue mir das genau an. Da ist dann gleichzeitig auch eine Spielemesse in Berlin, zu der ich fahre und von der ich berichte. Und dann bin ich sehr gespannt, was das Brettspiel des Jahres wird. Und alle Infos dazu am Dienstag in Le Brett Spezial.
Yay. Brettspiel. Nee, ich bin da, ich kann wirklich nichts dazu sagen.
Ach ja, wirklich?
Ja, weil du gar nicht so eine Pause machst. Und dann denke ich, jetzt muss Micha irgendwas sagen. Und dann überlege ich.
Ich dachte, ich mache mal eine Pause und mal schauen, wie er heute verkündet. Mit welchen Worten er heute verkündet.
Doch. Du hast völlig recht. Das interessiert mich tatsächlich auch gar nicht. Das meine ich gar nicht böse. Es ist einfach so. Für mich ist das, ja, für mich ist das wie so ein
böhmisches
Dorf. Also ich sitze davor und denke mir, warum
Deswegen kannst du dir ja mal die Spezialfolge
anhören. Ich finde Schach zum Beispiel super, aber so, wenn, das ist aber auch irgendwie so etwas, womit ich dann auch aufgewachsen bin. Ich habe früher als Kind, Jugendlicher, so Schachbücher gehabt und da Schach gespielt und so, das war schon cool, aber bin da nie drüber hinausgekommen. Also ich bin jetzt nie irgendwie Richtung Kartenspiel gegangen oder ich weiß nicht, irgendwie Brettspiel oder sowas. Das habe ich natürlich ein paar Mal mit Freunden gespielt, aber ich habe mich jedes Mal immer unheimlich gelangweilt. Also ich fand das immer wie blöd auch, dass, also vielleicht lag es auch daran, mit den Freunden, mit denen ich gespielt habe, dann haben wir auch wirklich nur über dieses Spiel gesprochen. Also da war jetzt irgendwie kein Smalltalk zwischendrin und das war noch sehr viel schlimmer, wenn man dann Rollenspiele gespielt hat. Da war irgendwie, die waren so verfestigt und so emsig auf dieses Spielerlebnis. Da hat mir dieses, obwohl es ja gesellschaftlich sein soll, hat mir das Gesellschaftliche gefehlt irgendwie.
Aber dann ist es ein ganz besonderer Jahrgang für dich, weil wir dann eben auch rausgestellt haben, dass dieses Jahr sehr viele Kommunikations- und Partyspiele nominiert worden sind. Also das Spiel des Jahres könnte eine, da sind drei Titel dabei, die dir, glaube ich, sogar gefallen würden. Da geht es wirklich darum, als etwas größere Gruppe ein gemeinsames Codewort rauszufinden oder eben einer muss raten und die anderen geben Hinweise dazu. Also das sind auf jeden Fall sehr kommunikative Spiele, die würden dann vielleicht eher in deine Richtung. Ja,
die finde ich halt, sowas finde ich halt schon generell besser, wobei ich mich da auch frage, warum wir Spiele brauchen, um kommunizieren zu lernen. Aber
ja, aber das ist doch nicht, ja, das ist doch nicht die Frage. Spiele, du weißt doch, warum man spielt, weil es halt Spaß macht, mit Leuten gemeinsam ein Spielerlebnis zu haben. Es sind keine Spiele, bei denen man irgendwie so, ich weiß, was du meinst, es gibt ja so Spiele, bei denen man quasi durch einen Mechanismus versucht rauszufinden, wie Leute ticken oder so. Das ist es nicht. Nee, es geht schon um den reinen Spielspaß.
Aber diese Frage kann man natürlich dann auch bei Mario Kart und so stellen. Ne? Also das verstehe ich auch. Genau. Aber irgendwie, naja, da explodiert mehr.
Am Mittwoch gab es aber ein Spiel, was, glaube ich, eher in deine Nische fällt, nämlich Darkwood. Und witzigerweise hast es nicht du besprochen, sondern ich habe mir das geschnappt. Ich habe über Horrorspiele gesprochen. Micha, ohne dich, ich bin fremdgegangen.
Ja, Darkwoody, würde ich sagen. Das ist ein Spiel, das ich aber ehrlich gesagt auch gar nicht auf dem Schirm hatte, weil das kam schon ein bisschen eher auf dem PC raus. Damals habe ich es gespielt. Ich habe mich nur nicht dran erinnert, weil es gab nämlich da mehrere Spiele, die sowas, so ein ähnliches Konzept hatten. Und Darkwood war damals im Early Access. Und dann habe ich es irgendwann einfach vergessen, dass es existiert hat. Und jetzt ist ja die Switch-Version rausgekommen.
Und Konsolenversion. Also ich habe es auf der PlayStation 4 gespielt.
Ja, und das ist ein sehr gutes Ding, weil das ein sehr fantasieförderndes Gruselding, was tatsächlich den Spieler auch nicht für dumm verkauft.
Total, ja. Hast du es auf dem PC, auf der Early Access?
Ja, wie lange ist das her? 2 Jahre oder so? Schon, ne?
Ja, es ist ewig her schon, dass es irgendwie überhaupt auf dem PC war. Ist jetzt eben die finale Version, wie gesagt, kommt jetzt für Konsolen raus oder ist jetzt just für Konsolen rausgekommen. Und mich hat es total weggeblasen. Ich fand das total geil. Es ist ein Horror-Survival-Spiel, also ein Survival-Horror-Spiel, bei dem man eben rausgeht und Ressourcen sammelt und dann mit dem Holz dann irgendwie seine Bude barrikadiert. Dann findest du irgendwie Nägel und Seil und bastelst dir dann irgendwie mit einer Flasche und ein bisschen Benzin noch so ein Molotow-Cocktail, also so ein klassisches Crafting-Game. Und dann schaut man sich das so an, ist halt so eine Indie-Produktion, man schaut auf einer Top-Down-Sicht auf diese Welt und ist alles so grau in grau und man ist so weit weg vom Charakter und es sieht halt irgendwie sehr, ja, so ein bisschen aus wie so ein Horrorspiel auf dem Amiga, ja. Und dann dachte ich so, wie wollen die denn mit der Perspektive, ich bin so weit weg von dem Charakter, wie wollen die denn da eine Horroratmosphäre erzeugen? Und dann ist es irgendwie so random generated mit Crafting, aber boah, war ich weggeblasen, das Die schaffen das so fantastisch, dir diesen Grusel mitzuteilen und gar nicht eben durch die klassischen Gore-Effekte oder Splatter, sondern wirklich durch diesen psychologischen Horror, dass du einfach nicht weißt, was nachts auf dich zukommt.
Das ist richtig cool. Die Sache ist, dass dieses Spiel deshalb so gut funktioniert, weil es eben so minimalistisch ist. Ja, das ist bei vielen, also ich habe ja vor einer Woche auch so ein Retro-Horror-Game, The Glass Staircase, besprochen. Und da ist es relativ ähnlich. Also Horrorspiele werden je nach Genre nicht unbedingt besser, weil sie sehr viel darstellen. Also es gibt Ausnahmen. Es gibt so Spiele wie Dead Space, die ganz, ganz eindeutig auf Ekel gehen, aber diese Schiene so gut und so erfolgreich fahren, dass es dann wiederum funktioniert. Also es gibt auch Gegenbeispiele. Aber zum Beispiel die Silent Hills oder so, die waren halt einfach gruseliger, wenn man eben keine Gegner gesehen hat oder wenn man halt Sachen nur gehört hat. Also es war irgendwie, hat die Fantasie wenn die Fantasie das fördert. Und es ist so, also man kann es auch so ausprobieren. Also wenn man zum Beispiel, also man kann das auch an Kinofilmen ganz gut messen. Viele Horrorfilme sind, obwohl man eigentlich Bock auf Horrorfilme hat, sind einfach nicht gruselig, weil sie oft den Kapitalfehler begehen und das Grauen in irgendeiner Form zeigen. Also sagen wir mal, da geht es um einen Geist oder so, irgendeine Art von Fluch. Es gibt immer irgendwann eine Szene, wo man dann sieht, wie dieser Geist komplett aussieht, und dann kriegt das Ganze sofort, es ist Geheimnis gelüftet. Aber dann sollte, also wenn man da enttäuscht ist, dann sollte man auf YouTube mal sich Creepypastas oder so angucken oder Creepypastas durchlesen oder diese ganzen Alternative Reality Games, die es da gibt, also Horrorgeschichten sich angucken. Und die machen halt eben genau das, nämlich die Fantasie fördern, mit minimalen Mitteln die Fantasie der Zuschauer herausfordern. Und ich komme drauf, weil ich diese Woche einen Abend mal damit verbracht habe, mir diese Dinger anzuzugucken und so. Und ich hatte so viel mehr Gänsehaut als den letzten Horrorfilm der letzten Zeit, weil das wirklich gruselig ist. Also klar, das kommt halt auch durch das Medium, ne, weil durch diese Internetsachen, das ist eher so Found-Footage-Material und das sind so, weiß nicht, Handyaufnahmen von irgendeinem Typ, das ist alles so amateurhaft aufgemacht. Aber das ist es eben. Also nur weil etwas in Anführungsstrichen technisch schlechter gemacht ist, wird es nicht automatisch besser. Also gerade bei Horror, sondern die Geschichte muss einfach gut sein. Es muss irgendwas bei dir drücken, irgendwelche Knöpfe drücken, damit es dich irgendwie in irgendeiner Form gruselt, dass dann dein Gehirn anfängt zu arbeiten. Und das macht Darkwood echt ganz gut.
Ja, und Darkwood hat vor allem dann auch dazu eben auch noch einen ganz guten Gameplay-Loop. Also wie gesagt, tagsüber ist man relativ ungefährdet und kann dann eben durch diese Pixel, also nee, nicht Pixel ist es nicht, das ist schon so handgezeichneter Pixel-Look so ein bisschen, durch diese Landschaft stromern und dann die Sachen entdecken, und das hat relativ wenig Gefahren, und dann geht so langsam die Sonne unter, da siehst du dann, wird das Licht so rötlich und dann hast du so richtig Panik, oh fuck, hoffentlich bin ich nicht zu weit von meiner Hütte entfernt, weil du stirbst nachts immer, wenn du außen bist. Es ist einfach eine absolut hundertprozentige tödliche Energie, die da auf dich zukommt. Das heißt, du musst rechtzeitig an diesen Ofen zu Hause im Licht sein, und dann flackert halt deine Lampe so, und dann hast du irgendwie die Sorge, dass dein Öl-Benzin-Vorrat nicht reicht für den Ofen, dass du nicht genügend irgendwie Schutzmechanismen irgendwie um dein Haus gestellt hast, nicht genug Fallen aufgestellt hast, und dann sitzt du da in dieser dunklen Bude, das Licht wird immer weniger, du siehst immer weniger. Aber du hörst halt diese Geräusche, und dann kratzt irgendwas an deiner Tür und deine Tür wackelt, oder allein schon die Tatsache, dass dann mal nachts jemand klopft. Das ist so gruselig geil gemacht, und ein bisschen kippt's dann, wenn man tatsächlich dann wirklich kämpfen muss. Also ich finde, das ist bei dem Spiel nicht ganz so gut gelungen. Es ist halt dann da auch nicht minimalistisch genug für meinen Geschmack. Du musst dann wirklich auch mit deiner Holzplanke irgendwie um dich schlagen, und dann wird so ein bisschen arcadig, aber steuert sich nicht so geil. Also ich finde, das Kämpfen ist der schwächste Part, aber trotzdem insgesamt noch ein sehr, sehr gutes Spiel. Weil es hat halt auch eine Geschichte. Also du kannst halt wirklich dann durch die verschiedenen Kapitel, und es ist jetzt nicht einfach nur so Survival-Horror und Crafting ohne irgendwie groß Grund oder Bezug. Du musst nicht einfach nur überleben, sondern du hast wirklich eine Mission, aus diesem Wald zu flüchten. Und das finde ich eigentlich ganz geil und erfrischend, dass man das wirklich durchspielen kann und es nicht einfach nur so eine
Open World ist. Ja, und es ist halt durch dieses Ding mit der Dunkelheit und dass man Schutz suchen muss und so, geht es halt auch voll auf die Urangst, die halt einfach jeder Mensch irgendwie in sich drin hat. Wenn ihr uns jetzt nicht glaubt, geht mal nachts ohne das Licht anzumachen im Keller, dann hat man einfach so, also auch wenn man weiß, dass da eigentlich nichts ist, immer so ein merkwürdiges Gefühl. Und das ist eben genau das, was dieses Spiel auch irgendwie kitzelt und so. Und ja, echt mal ausprobieren. Schaut einfach mal diese Treppe runter ins Dunkle und einfach mal stehen bleiben und einfach mal eine Minute sitzen lassen. Irgendwann fängt die Fantasie an, so ein bisschen anzuregen und sich zu überlegen, was könnte da sein.
Ja, man sieht dann auch irgendwelche Schatten und interpretiert da sehr viel mehr rein.
Richtig, genau.
Und also das fängt Darkwood tatsächlich sehr gut ein, dieses Gefühl. Auf jeden Fall ein Blick wert, aber die Konsolenversionen sind leider nicht so technisch überzeugend. Also das ist so das große Aber. Wenn man die Möglichkeit hat, spielt's auf dem PC. Das läuft wirklich gut auf dem PC, ist auch schon ordentlich gepatcht. Die Switch-Version ist nicht besonders gut geworden, und selbst die PS4-Version auf der Pro ruckelt und hat Frame-Aussetzer und die Umlaute fehlen. Also da würde ich noch ein paar Patches abwarten, wenn euch das interessiert für die Konsolenversion.
Oh, das ist natürlich ärgerlich, ja. Ja, okay.
Gut, bei dir gab's dann am Freitag war das voll auf die 12. Du hast dich mit dem Sebo und Mex durch, ich nehme mal an, Tokio geprügelt?
Nee, das sind verschiedene Großstädte. Tokio ist eins davon.
Aber auch durch Tokio.
Auch durch Tokio. Das ist Override, Mech City Brawl. ein Spiel, das im Wesentlichen an Pacific Rim erinnert, auch wieder an den Kinofilm. Und da geht es darum, dass Riesenroboter sich gegenseitig verprügeln. Und es gibt aber auch eine Singleplayer-Kampagne, wo man gegen so Alien-Monster kämpft, die aber auch alle riesengroß sind und so weiter. Und es ist ein lustiges Ding, weil das ist ein Spiel, das ist Ende letzten Jahres im Dezember rausgekommen. Das ging erst relativ sang- und klanglos in der ganzen in den ganzen Spiele-Wahnsinn halt relativ untergegangen, haben nicht viele Leute beachtet, hat aber wirklich eine ganz kleine Fangemeinde gewonnen. Also gerade auf Steam gibt es echt viele Leute, die sehr, sehr glücklich mit dem Spiel sind. Und
aber ganz kurz zur Frage, ist es ein Fighting-Game? Also ist es sowas wie Street Fighter-Fighting-Game oder ist es eher so ein Brawler, so ein Action-Adventure, dass man frei rumläuft und dann irgendwie Kämpfe hat? Das konnte ich mir nicht so richtig vorstellen.
Es ist ein 3D-Arena-Fighting-Game. Also du hast, das ist jetzt nicht zweidimensional, dass du die Figuren von links und rechts siehst, auf einer 2D-Ebene, nicht wie Mortal Kombat. Jetzt haben ja alle Mortal Kombat gespielt. Also nicht wie Mortal Kombat vom von der Darstellung her, sondern eher wie, ich überlege gerade, was gibt's da denn da in letzter Zeit? Ja, 3D-Arena heißt, dass man sich in einem großen 3D-Ring befindet und sich schon aus einer Third Person frei bewegen kann.
Und, also ich würde jetzt ansonsten als Vergleich vielleicht dieses Transformers-Spiel von Ninja Theory sehen. Ist es so in die Richtung? Weil das war ja wirklich eher so Action-Adventure.
Ja, aber du hast das ist halt ja wirklich auch eine Story. Da hast du wirklich auch Level gehabt, die wirklich kampagnenmäßig wirken. Hier hast du wirklich nur Kämpfe. Also es sind wirklich nur,
das meinte ich,
genau, 1-zu-1-Kämpfe, 1-zu-1-Brawling-Kämpfe. Aber es ist kein, weil das gibt's auch. Es gibt ein Gundam-Spiel zum Beispiel, das auch eine 2D-Perspektive hat. Deswegen sage ich das jetzt so bewusst. Es ist nicht so, bloß weil es Roboter sind, ist es alles automatisch 3D. Also es gab alles Mögliche schon. Aber dieses ist wirklich 3D-Arena-Fighting. Ein bisschen, ach doch, Jump Force. Daran habe ich gerade gedacht. Es erinnert eigentlich am ehesten an Jump Force. Nur, dass Jump Force natürlich diese ganzen menschengroßen Figuren sind. Und hier sind es die übergroßen Roboter. Es ist aber vom Grundkonzept ähnlich. Jump Force sind auch 3D-Arenen gewesen, aber es ist schon ein Fighting-Game. Also man kämpft nur gegeneinander. Und hier ist es halt auch. Nur, dass die Arenen hier Großstädte sind, die gehen natürlich in Schutt und Asche. Wenn man hier einen Roboter wegbrätst, also ihn mit einem Hechtsprung wegtritt und er fliegt dann meterweit hindurch, dann fliegt er auch wirklich durch Häuser hindurch und zerstört dann die ganze Umgebung. Und daraus zieht das ganze Ding seinen Reiz. Und das Spiel hat ein paar Sachen, das es nicht so gut macht. Das betrifft eher so Trefferfeedback und so ein bisschen auch so das Gefühl von Größe. Hat dafür aber ganz andere liebenswerte Ideen, wie zum Beispiel das Design der Roboter. Also im Gegensatz zu, es ist ein Roboter dabei, der so an das westliche, typisch westliche Ding erinnert, so an Transformers oder Pacific Rim. Aber ansonsten, da haben sie ja sehr, sehr viel Freiheit drin und die sind sehr, sehr, haben sehr witzige Designs zum Beispiel. Da gibt's ein großes Vieh, das heißt Vintage zum Beispiel. Und der sieht aus wie so ein Roboter, der wie so ein 80er-Jahre-Computer aussieht. Mit einem Kopf, der so einen großen Monitor, also so einen Röhrenfernseher-Monitor hat, wo ein Smiley irgendwie drauf ist und hinten auf dem Rücken sind irgendwie Sachen drauf, die an alte Computer erinnern. Man hat fast das Gefühl, der hat so einen Commodore auf dem Rücken. Und es nimmt sich halt in dieser Hinsicht nicht ganz so ernst. Und das macht deshalb schon ganz viel Spaß. Und dann sind wir abgedriftet in der Folge, der Simon und ich. Und sind wir irgendwann bei Monsterfilmen natürlich gelandet. Nachdem wir aber schon 45 Minuten über das Spiel gesprochen haben, müssen wir fairerweise sagen. Aber das lag irgendwie auf der Hand, dass wir dann auch mal über Godzilla und über die letzten Monsterfilme dann irgendwie auch reden, weil wir beide auch große Monsterfilm-Fans sind und der Sebo kannte tatsächlich Godzilla Final Wars nicht. Da war ich ja schockiert. Und hat dann noch am selben Abend geguckt. Und war begeistert. Ich habe 10 von 10 gegeben.
Also ich habe noch nie einen einzigen Godzilla-Film
gesehen. Das ist auch der einzige, den du gucken musst. Okay. Also scheiß mal auf den von Roland Emmerich. Da gibt es ja so einen amerikanischen Film, der ist nicht gut. Sondern es gibt aber diesen einen, den muss man sehen, weil der ist auf eine geile Art schlecht. Also weil der so viel B-Movie-Kram macht. Der macht alles, was total hirnig und bananig ist, bloß hatten die eine Menge Kohle für diesen Film und es macht irre Spaß, ihn zu gucken, weil eine bekloppte Idee nach der nächsten kommt und man fragt sich, wo ist eigentlich Godzilla? Also er heißt zwar Godzilla, aber es dauert lange, bis Godzilla da überhaupt in diesem Film auftaucht. Es ist großartig. Das ist von dem Typ, der die Zwischensequenzen bei Assorted Twin Snakes directed hat, falls du dich erinnerst, hast du das gespielt? Da gibt es ja so Zwischensequenzen, die so sehr, sehr stylisch waren und sehr, sehr gut choreografiert waren. Und der Mensch ist eigentlich Kinoregisseur, der heißt Rieko Tamura und der hat auch diesen Final Wars gemacht und das ein Film, den man sehen sollte. Ja, jedenfalls, das war die Folge am Donnerstag, also ein Spiel, das sehr viele Leute wahrscheinlich nicht beachtet haben, aber wir dachten uns, es gibt bestimmt viele, die diese Bock auf Roboterkämpfe haben und das ist quasi das Aktuellste, was rausgekommen ist.
Am Freitag ging es weiter mit uns beiden, da haben wir gesnackt und haben über 6 Spiele in 60 Minuten gesprochen, also das komplette Gegenteil zu der Woche, wie wir sonst hantieren. Normal reden wir ja über ein Thema und schweifen dann auch noch über Monsterfilme ab. Und hier haben wir 55 Minuten gebraucht für 6 Spiele. Das ist unser Le Snack-Format und wir hatten eine recht bunt gemischte Gummibärchentüte. Der Max hat uns ja ein neues Logo gezeichnet und da waren sehr unterschiedliche Geschmacksrichtungen drin. Wir hatten Smashing the Battle, ein koreanisches Brawler-Game mit Fanservice. Wir hatten Alt Frequencies besprochen, ein minimalistisches Audio-Mystery-Game für Smartphones, bei dem man verschiedene Radiosender abhört und dann Botschaften schicken muss. Ich habe es übrigens gestern nach der Folge noch zu Ende gespielt. Das war wirklich, am Endrätsel. Ich habe doch gesagt, ich bin an einer Stelle hängen geblieben. Da hatte ich dann irgendwie das Richtige dann noch gefunden, direkt nach dem Podcast. Und dann war ich auch schon durch. Also das noch als ergänzende Info. Das dauert ungefähr eine Stunde, wenn man das spielt. Lohnt sich auf jeden Fall, war sehr cool. Dann Gallybreak, ein Koop-Spiel für die Switch. Vader Immortal, ein Oculus Quest exklusives Spiel, bei dem man aus der First-Person-Sicht mit Darth Vader interagiert, was demnächst dann auch für Oculus Rift noch rauskommt. Blade Arcus Rebellion from Shining und Yoshi's Crafted World. Das war unsere Le Snack-Folge am Freitag und das haben wir ja just erst gerade aufgenommen und gesendet. Da müssen wir, glaube ich, jetzt nicht noch mal groß kommentieren,
oder? Nee, glaube ich nicht. Also das ist eine ziemlich bunte Mischung, lohnt sich da reinzuhören, gerade wegen Gallybreak. Und wir haben uns nicht versprochen, das heißt wirklich Gally und nicht Jelly.
Gut, dann vielleicht noch kurz als Info für euch. Ich habe gerade die Archivfolgen freigeschaltet. Alle Folgen, die dann genau ein Jahr alt werden, werden bei uns im Archiv dann freigeschaltet. Und da war dabei zum Beispiel ein LeBrunch, da hat der Daniel über die Förderung durch den Deutschen Gamesfonds gesprochen mit der Linda. Wir hatten gesprochen über die Spiele Impact Winter. Wir hatten ein bisschen philosophiert in LeBrunch, ob die Minimap ausstirbt, weil das da gerade so ein kleiner Trend war, dass die viele große AAA-Produktionen keine Minimap mehr haben. Dann über Detroit Become Human haben wir gesprochen. Das
habe ich ja bis heute noch nicht gespielt.
Was mich leider komplett enttäuscht hat. Und es kommt jetzt gerade für den PC raus. Witzigerweise genau ein Jahr später also genau jetzt wurde angekündigt, dass Detroit Become Human, dann Heavy Rain und wie heißt das dritte?
Beyond,
genau. Die drei kommen als David Cage Collection sozusagen jetzt für den PC, weil Sony hat doch die Zusammenarbeit mit David Cage abgebrochen. Hä? Hast du das mitgekriegt? Ja. Die haben gesagt, die sind uns zu teuer, die Spiele. War gut, was ihr da gemacht habt. Möchten wir nicht nochmal weiter finanzieren. Ja. Und haben dann gesagt, wir verlängern den Vertrag nicht. Und David Cage bzw. Quantic Dreams machen jetzt alleine weiter. Also die haben irgendwie einen Geldgeber, ich glaube Tencent oder so im Hintergrund jetzt gefunden. Und haben aber die Lizenzen tatsächlich mitgekriegt. Also die haben jetzt eben die Erlaubnis, ihre Spiele, die ja quasi stellvertretend standen für PlayStation irgendwie. Ja, es waren ja Exklusivtitel. Die sind jetzt für den PC erschienen und sehen auch richtig, richtig gut aus. Also die Grafik ist ja immer eigentlich das Alleinstellungsmerkmal bei diesen Titeln und die sehen am PC schon richtig schick aus. Schade, dass die Spiele nicht gut sind.
Moment. Tencent ist jetzt der neue Geldgeber.
Ich bin hundertprozentig sicher, ob es Tencent ist, aber Quantic Dream hat auf jeden Fall einen Geldgeber im Hintergrund bekommen. Nee, NetEase war das, Entschuldigung, der andere Konkurrenz. Also,
ja, ich wollte schon sagen, Tencent ist riesig. Also es ist ja, die machen irgendwie ein paar.
Ja, Tencent gehört ja fast schon alles und NetEase ist ja auch so ein chinesisches Investor-Klitsche, die da jetzt auch investieren und die haben in Quantic Dream gekauft.
Ja, genau. Weil die haben ja Umsätze, Tencent hat ja Umsätze von 150 Milliarden im Jahr oder sowas. Das ist ja irgendwie, die sind ja wahnsinnig groß. Und wenn du jetzt auch viele Kinofilme, wir hatten ja gerade über Kinofilme gesprochen, dann liest da überall Tencent. Also die sind quasi überall, die haben überall Kohle drin. Ja, das ist ja abgefahren. Das ist ja, hui, das hätte ich jetzt nicht erwartet, weil die waren noch immer so, die haben das ja immer so gepusht, die ganzen David Cage-Sachen. Das ist ja jetzt mal eine überraschende Wendung, aber vielleicht, aber Detroit kam doch auch ziemlich gut an. War das nicht ein Erfolg für Sony, oder?
Nee, die sind ja so teuer in der Produktion gewesen, die Spiele, und die Kritiken für Detroit waren jetzt auch nicht so besonders gut. Ich weiß nicht, wie, ob sich's genügend verkauft hat, aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass das eine sehr, sehr knappe Kiste ist, so eine Großproduktion auch irgendwie lukrativ für Sony zu machen. Auf jeden Fall hat Sony gesagt, wir möchten keine weiteren Spiele.
Das ist interessant. Also ich kenne natürlich die Kritikerstimmen. Ich habe es selber noch nicht gespielt. Aber jeder Mensch, mit dem ich gesprochen habe, der Detroit gespielt hat, mochte das Spiel total. Also ich habe das Gefühl, dass das so ein Spiel ist, also zumindest in meinem Umfeld, das bei Kritikern einfach null gut ankam, überhaupt gar nicht, aber dass sehr viele Spieler das machen. Da gibt's ja manchmal auch wirklich so eine Differenz, ne? Also manchmal hat man das Gefühl, dass Kritiker einen ganz, ganz anderen Geschmack haben als Menschen, die tatsächlich Spiele dann privat spielen. Und das ist seltsam. Also ich habe bei Detroit eigentlich immer gedacht, dass das so total gut ankommt, weil es so ein Grafikding ist, weil viele Leute kaufen ja Spiele auch, weil die Spiele gut aussehen und das sieht ja wahnsinnig gut aus.
Das ist eins der schönsten Spiele auf jeden Fall, ja. Also die genaue Info für euch, Heavy Rain kommt am 24. Juni, einen Monat später am 22. Juli kommt dann Beyond Two Souls. Wir kommen beide auch einen Monat vorher, also jetzt im Mai und im Juni dann eine entsprechende Demo. Also wenn man das mal seine Grafikkarte testen möchte, ist das vielleicht ganz interessant. Und Detroit kommt dann im Herbst, hat noch keinen konkreten Release-Termin. Und ja, also für Leute, die es noch gar nicht gespielt haben, weil sie keine PlayStation haben, lohnt sich da vielleicht mal ein Blick rein, weil gesehen haben sollte man die Spiele, finde ich schon. Auch wenn sie nicht besonders gut sind, aber Heavy Rain muss man schon zumindest mal durchgespielt haben, finde ich. Bei den beiden anderen wäre ich jetzt nicht unbedingt dabei, aber Heavy Rain auf jeden Fall mal reingucken.
Also ich fand Beyond her besser als Heavy Rain.
Nee, bei weitem nicht.
Doch.
Nee.
Doch.
Gut, das ist ein Thema für eine andere Folge. Dann noch, wir sind ja nun beim Archiv. Ja. Also die Detroit Become Human Folge könnt ihr euch auf jetzt jeden Fall anhören in Vorbereitung auf den PC-Cast. Und auch Agony und Onrush. Agony war ein Horrorspiel, was du besprochen hast. Und Onrush hat man ja leider auch überhaupt gar nichts mehr von gehört, von diesem Rennspiel. Gell? Das ging ja völlig unter.
Ich überlege gerade, also Agony war das Spiel, wenn das ihr mal sehen wollt, wie das, genau, was in der Hölle spielt, wenn ihr mal sehen wollt, wie Menschen...
Das Gegenteil von Darkwood. Man kann eigentlich sagen, es ist das Gegenteil von Darkwood-Horror.
Das absolute Gegenteil von Darkwood. Also wenn es, das ist halt einfach die historische Darstellung von der Hölle, wie man es von alten Gemälden irgendwie so kennt, wo Menschen gefehlt werden und alles mit Dämonen und Zeug. Das ist, also wenn man das weiß vorher und wenn man weiß, was das Ziel dieses Spiels war, ich fand es vom Spielkonzept nicht gut. Also es hatte Probleme mit dem Gameplay an einigen Stellen. Ich fand aber diese Negativkritik, die da reingekommen ist, fand ich maßlos übertrieben. Ich fand aber auch maßlos übertrieben, wie die Entwickler damals reagiert haben. Die haben ja gesagt, wir machen auf jeden Fall das total unzensierte Spiel. Dann mussten sie es dann doch zensieren ein bisschen und dann, es ist dann eher so, dass es dann so ein Fan-Backlash kam. Also dann haben die Leute auf Kickstarter wenig Verständnis gezeigt und das ganze Spiel dann so nach unten petitiert sozusagen, also Umfragen gemacht, ungekürzt oder gar nicht. Jetzt mal ganz von außen betrachtet, mir ist es völlig egal. Also ich bin eigentlich sogar ganz froh, dass es ein bisschen zensiert haben, weil da gab es ein paar Szenen, wo ich dachte, das muss jetzt auch nicht unbedingt sein. So in der Version, wie das Spiel jetzt auf den deutschen Markt gekommen ist, mit den Altersfreigaben und so, ist es halt einfach eine Höllendarstellung, eine sehr akkurate. Wer dann das Inferno mochte, der wird das auch mögen. Nur spielt sich halt nicht ganz so fluffig, aber ich glaube, nach ein paar Patches ist es auch besser geworden. Und Onrush war genial. Onrush habe ich jetzt kürzlich auf dem Grabbeltisch für 5 Euro gesehen.
Es hat so ein bisschen auch das Konzept von dem Sonic Racing, was wir demnächst besprechen werden, oder? Dass man eben nicht gewinnt, indem man Erster wird. Also es hatte einen echt erfrischenden Ansatz für Rennspiele, sah geil aus, hat echt Bock gemacht, aber war halt so fokussiert auf den Multiplayer, dass ich schon auch verstehe, warum das nicht funktioniert hat, leider.
Das hat eben, also ein Jahr später, es ist, wie gesagt, 5 Euro auf dem Grabbeltisch. Ja. Das ist gruselig, wie schnell der Preis von diesem Spiel gefallen ist. Und es hat einfach keine Sau gekauft. Niemand. Niemand hat es gespielt. Und jeder, der es gespielt hat, sagt, es ist geil. Weißt du? Also ich kenne jetzt
keinen. Aber es war halt auch nicht lang geil. Also das verstehe ich schon auch. Ich habe es für den Cast gespielt.
Nee, das war schon ziemlich geil. Nee, ich höre dir gar nicht zu.
Aber das hat halt keine Langzeitwirkung. Also das Spiel war halt so drauf ausgelegt, dass es eine Langzeitbasis irgendwie schafft für Multiplayer-Sessions. Und mit dem Gameplay, was das Spiel aber hat, hätten sie auch eine geile Kampagne machen können. Also wir trauern ja beide immer Motorstorm Apocalypse hinterher. Und ich finde, das hätte halt Onrush auch haben können. So ein mehr eine Kampagne für Singleplayer. Weil ich meine, das konnte man ja als Singleplayer auch einigermaßen gut spielen mit den Bots. So war es ja nicht. Aber es war halt so voll auf so eine Fortnite-Ecke irgendwie, als Game as a Service irgendwie ausgelegt. Und das ist halt so eine Wette. Und wenn die nicht funktioniert, dann fällt halt das ganze Kartenhaus in sich zusammen.
Trotzdem kann man ja immer wieder zurück.
Ja, aber du findest halt auch keine.
Also es ist halt ein Arcade-Game. Cigarelli spielt man heute auch, um auch mal eine Runde irgendwie zu zocken. Es ist ja nicht so, dass man ein Arcade-Spiel einfach dann zur Seite legt und das nie. Das sind Arcade-Spiele ja gar nicht angelegt. Viele gehen ja auch nur, wenn man sie am Stück spielt, eine halbe Stunde. Outrun 2 kannst du.
Brauchst du mir nicht erklären, aber es bringt mir doch nichts, wenn die Server nicht mehr aktiv sind und abgeschaltet werden, weil der Publisher will, dass das eine Multiplayer-Sensation wird und das wird es dann halt nicht. Also dann bringt mir das
als Arcade-Spieler auch nichts. Kann man das nicht im Singleplayer spielen? Hat das doch online? Doch, klar.
Aber das ganze Konzept ist halt darauf ausgelegt, das meine ich ja. Man kann das schon noch genießen.
Ja, ja, also das meine ich halt. Also ich glaube auch, dass ein Singleplayer noch genießbar ist. Ja. Also ich hatte Spaß. Das war auch mein erstes HDR-Spiel.
Stimmt.
Und das sah echt geil aus. Ich habe echt gedacht, was war das erste Mal, dass ich so, wow. Das erste Spiel, wo ich das mit ausprobiert habe, und da gab es einen Sonnenuntergang, der war ja schon ziemlich HDR-mäßig. Da habe ich das zum ersten Mal gesehen. Und dann natürlich danach andere Spiele ausprobiert, die das ein bisschen besser gemacht haben. Aber wow. Also das, doch, ich bin immer noch begeistert von Onrush. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich finde es schade halt, dass es so jetzt einfach so verramscht wird. Also das hat das Spiel eigentlich gar nicht verdient.
Also hört euch die Folge nochmal an.
Da muss er. Ja, das ist traurig.
Was ja, ich bin auch ein bisschen traurig. Ja.
Lass ruhig mal weinen. Nein, es ist, also guckt euch das an. Ich glaube, es ist sogar in diesem Xbox Game Pass drin, glaube ich. Wer den hat, der kann das sowieso da freiwillig runterladen, glaube ich. Es lohnt sich auf jeden Fall mal einen Blick reinzuwerfen. Braucht ein bisschen, bis man das Konzept verstanden hat, aber es ist echt ganz gut.
Dann kommen wir zu den Spielen, die wir nächste Woche spielen oder die Themen, die schon in Vorbereitung sind. Ich habe mit Attila aufgenommen das Le Buffet für den Mai. Das kommt dann jetzt gleich am Montag. Da besprechen wir alle Spiele, die im PlayStation Plus, im Xbox Games with Gold, bei Nintendo Online, bei Twitch Prime und bei Epic irgendwie in Anführungszeichen teilweise kostenlos beziehungsweise im Abo dabei sind. Da war jetzt nicht so der Knallermonat, sind natürlich trotzdem ein paar coole Titel dabei, wie zum Beispiel Edith Finch. Das ist richtig cool. Oder Stories Untold gibt es gerade umsonst im Epic Store. Darüber reden wir ausführlich. Und am Dienstag rede ich witzigerweise über die Fortsetzung von Stories Untold sozusagen. Das zweite Spiel von dem Studio, nämlich Observation. Ein Spiel auf einer Raumstation, bei der man aber nicht in die Rolle der Besatzung schlüpft, sondern in die Rolle der KI. Da gab es ja auch ein kleines Preview, da war ich in Glasgow bei den Entwicklern. Jetzt ist das Spiel endlich da, habe ich ja auch schon angekündigt, dass ich das dann sofort spielen werde. Ich habe es jetzt durchgespielt und just eben diesen Podcast aufgenommen. Der kommt dann am Dienstag mit meiner Meinung zu Observation, ob dieses Konzept aufgeht oder nicht, dass man die KI auf einer Raumstation spielt. In Klammern eher nicht so, in Klammern zu. Aber die Atmosphäre ist der Hammer.
Ja, sonst haben wir auf dem Plan noch Rage 2, Klammer auf, gar nicht so geil, Klammer zu. Und Sonic Racing, Klammer auf, gar nicht so schnell, Klammer zu.
Ich habe beides noch nicht gespielt, deswegen kann ich das noch weder bestätigen noch verneinen. Ich rede nicht ohne meinen Anwalt weiter.
Genau. Na, es ist doch.
Ich hoffe ja immer noch, dass beide richtig geil sind. Also ich habe Bock auf Rage, ich habe Bock auf Sonic. Ich mochte ja das Sonic, wie hieß das Racing auf der Wii U?
Transformed,
das war richtig
das,
gut.
Das ist ja.
Ja.
Eben,
ja.
Das ist großartig. Das ist eins der besten
Fun-Racer,
die es überhaupt gibt. Also ich liebe dieses Spiel abgöttisch. Ich habe das bis zum Exzess gespielt auf der Wii U und habe es mir jetzt gerade vor dem Cast tatsächlich noch für die Xbox 360 bestellt, weil wir drüber gesprochen haben und das abwärtskompatibel zur Xbox One ist. Geil! Ich will das auf jeden Fall dann nochmal spielen. Ich freue mich richtig drauf. Das Racing, es ist nicht scheiße. Rage 2 ist auch nicht scheiße. Es ist ein gutes Spiel, aber man erwartet dann doch nach Transformed the fucking sensation so ein bisschen und es ist einfach nicht geworden. Es ist gut, aber es ist nicht sehr gut. Und bei Sonic sind die Spiele halt von der Qualität immer schwankend und hier wumpern wir wieder so ein bisschen runter auf ein akzeptables Niveau, aber nicht so, dass man sagt, boah, das ist Transform 2. Dazu fehlen ja sowieso die ganzen Franchise-Figuren. Das Geile an Transform war ja, es war so ein Megamix aus Sonic-Figuren, aus Sega-Figuren so dass du da auch Shenmue drin hattest und Space Shuttle und so. Alleine mit Ulala und ihrem Space Raumschiff über Shinobi-Strecken zu fahren, ist kompletter Irrsinn.
Und dann und Wreck-It Ralph war auch dabei.
Ja, Wreck-It Ralph war als Gast mit dabei. Das war damals, da lief der erste Film. Und das war super. Und das hier ist jetzt halt nur das Sonic-Universum. Und allein deshalb hat das Spiel auf mich nicht so einen Appeal, weil ich die Sonic, also tut mir leid, liebe Sonic-Fans, ich finde die Figuren aber einfach alle allesamt hässlich. Hm. Durch die Bank. Also ich hasse das Design.
Deswegen könnte es ja trotzdem noch ein gutes Rennspiel werden.
Eben. Also ich mag Sonic wegen den Spielen und ich mag die Jump'n'Runs auch tatsächlich hauptsächlich wegen den Spielen, auch die 3D-Dinger, nicht wegen den Designs. Also ich finde Sonic und Knuckles und wie heißt das Ding, dieser Fuchs, Tails, ne? Die gehen noch, die sind okay, also das ertrage ich, aber sobald dieses Team Rogue auftaucht, mit diesen, also die bösen Sonic-Figuren, da kotze ich im Strahl. Das ist für mich ein kompletter Designunfall und ich bin froh, dass die ganzen Sonic-Fans dann so Interpretation, so realistische Interpretation oder diese Figuren irgendwie besser, also besser Design und schöner Design als diese Originalfiguren von Team Sonic. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Das ist ganz schlimm. Und das ist so, also das ist etwas aus einer Dreamcast-Ära, was ich gerne vergessen würde. Und Team Sonic Racing macht es jetzt nicht unbedingt besser. Man sitzt da und denkt, what? Echt, also das ist mit Jim Carrey als Dr. Robotnik ist mir deutlich lieber als dieser Design. Es ist ja quasi, sind ja zwei Bälle. Das ist ein großer Ball und ein kleiner Ball. Und der kleine Ball ist der Kopf. Da haben sie ein Schnurrbart dran gemacht. Das ist doch kein Design.
Also ich bin gespannt. Ich kann ja diese Figuren auch völlig ausblenden. Ich mag ja Sonic sowieso nicht so sehr als Welt und Universum. Aber wenn es ein gutes Rennspiel ist, dann habe ich da Bock drauf. Und bei Rage 2 bin ich auch mal sehr gespannt. Ich habe wirklich noch gar nicht die Berichterstattung auch irgendwie gar nicht verfolgt, weil ich mich komplett nackig da reinbegeben will in diese Postapokalypse und zumindest diese Atmosphäre aufsaugen will.
Mag das gut. Passt auch zum Spiel. Mhm. Aber was ich wirklich geil an Rage ist, sind die Schießereien, die sind super und die Farbgebung ist der Hammer. Mhm. Also wenn es etwas ist, das liebe ich an Rage. Ah ja, da gibt's, spiel das mal. Also es gibt Sachen, aber ich habe auch ehrlich gesagt nur bisher 4-5 Stunden gespielt und war bisher ein bisschen underwhelmed. Vielleicht wird das am Ende irgendwie noch ein bisschen geiler. Aber im Vergleich zu Bulletstorm zum Beispiel, wo es nur 10 Minuten Exposition gibt und wo sofort die Action losgeht, weil ich so ein bisschen, ja, ist eigentlich, braucht ein bisschen zu lange, bis es mal abgeht, also bis es mal losgeht. Und das ist, ja, das.
Bin gespannt. Ja. Werden wir am Freitag dann drüber reden, entweder Rage oder Sonic, oder wir machen eine Kollabo-Folge und reden über beide. Die Unterschiede zwischen Rage und Sonic.
Haben wir nur Platz für eine?
Wir haben nur Platz für eine, aber zur Not kommt halt die andere dann am Montag. Also eine von den beiden Folgen kommt am Freitag, weil am Donnerstag Feiertag ist. Deswegen haben wir nur Platz für eins. Tut mir leid, leider ist ein deutschlandweiter Feiertag. Da können wir natürlich überhaupt nicht senden. Das sind wir dem Daniel schuldig, dass wir die Feiertage nicht vergessen. Der hat uns immer dran erinnert und ich habe es tatsächlich geschafft, die in den Kalender einzutragen. Und am Mittwoch ist schon besetzt, mehr oder weniger. Ich habe es zwar noch nicht gespielt und ich habe auch noch Embargo. Ich darf auch noch gar nichts drüber sagen, selbst wenn ich es gespielt hätte. Aber ich möchte da sehr gerne über Blood and Truth sprechen, weil ich durch die Oculus Quest jetzt auch so ein bisschen wieder im VR-Fieber bin, weil das einfach so ein tolles Gerät war und meine Begeisterung für VR wieder gestiegen ist. Und ich war ja in New York auf dem Preview-Event und habe dort schon Blood and Truth angespielt, zwei Level, und freue mich wie ein Schnitzel auf dieses Spiel. Und deswegen bin ich da sehr heiß drauf. Das Muster kam jetzt just diese Sekunde zur Tür rein. Das heißt, ich werde mich jetzt am Wochenende eben auch in Blood and Truth stürzen und am Mittwoch ist das Embargo vorbei, da wird es dann die Folge dazu geben. Hoffentlich, wenn das irgendwie nicht klappt, dann werden wir dann vielleicht Sonic oder Rage besprechen. Mal gucken. Mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt, die Tage.
Wir sind ja so ein bisschen essensbezogen, ne, mit unserem Moin und Frühstück und unseren Logos und so. Jetzt muss ich dir mal eine Frage stellen, warum heißt denn das eigentlich? Ich freue mich wie ein Schnitzel.
Ja, gute Frage. Weil Schnitzel hat eigentlich gar keinen Grund mehr, sich zu freuen.
Ja, also warum sagt man sowas? Woher kommt diese Redewendung? Warum heißt es nicht zum Beispiel, ich freue mich wie ein Omelett oder so?
Ich freue mich wie ein halb angebissener Tofu-Block. Klingt halt irgendwie nicht so gut. Es geht nicht so gut über die Lippen. Vielleicht ist es verkürzt. Vielleicht war das, ich freue mich drauf, als wenn es jetzt Schnitzel gäbe oder so, weißt du? Und dann, ich freue mich auf Schnitzel. Ich freue mich wie ein Schnitzeltag, ich weiß nicht.
Ich weiß nicht, das ist auch merkwürdig, oder? Total. Wenn man mal drüber nachdenkt. Warum heißt das so? Vielleicht kann das uns ja irgendjemand, erklären, weil, also klar, ich kann es jetzt auch googeln, ist aber viel schöner, wenn die Community das macht, weil ich frage mich, woher das kommt. Also klar, im Sprachgebrauch sagt man es immer wieder. Und es ist ja auch so, wenn man Schnitzel sagt, dann gehen so die Lippen nach oben und so. Also das
ich glaube,
ist
dass
ja
Schnitzel
schon
einfach einen schönen Wortklang hat. Irgendein lustiger Vogel hat halt mal gesagt, ich freue mich wie ein Schnitzel. Und dann hat jemand gekichert und seitdem hat sich das etabliert. Das ist ganz, ganz einfach, so kann es manchmal sein.
Ja, ja, das wird wahrscheinlich, so wird es gewesen sein, ja.
Aber wer tatsächlich da mehr weiß oder es vielleicht schon mal irgendwie selber gegoogelt hat, gibt uns auf jeden Fall einen Hinweis. Auf unserem Discord-Server könnt ihr uns generell nämlich kontaktieren und Feedback geben. Da sind der Micha und ich beide jeden Tag auch zu finden. Gemeinsam mit der weltbesten Online-Community, die ihr euch überhaupt nur vorstellen könnt. Ganz, ganz tolle Leute bei uns auf dem Discord-Server. Schaut dort auf jeden Fall mal vorbei. Das war's für heute mit unserer Folge Inter Moin. Unser einziges Format ohne Le und ich komme durcheinander. Intern Moinle, genau, wir nennen das jetzt Intern Moinle. Das war Intern Moin für heute, für diese Woche. Wir wünschen euch noch ein wunderschönes Wochenende. Denkt an die Twitch-Erneuerung. Auf twitch.tv/insertmoin könnt ihr ein Twitch Prime-Abo hinterlassen. Wenn ihr Amazon Prime-Kunde seid, dann bekommen wir da ein bisschen Geldzuschuss. Das kostet euch rein gar nichts. Und wenn ihr am Montag uns begleiten wollt über die ganze Woche und den Podcast jeden Tag frisch in eurem Podcatcher haben wollt, dann schaut vorbei auf steadyhq.com/insertmoin. Wir sind komplett werbefrei, das heißt, wir sind komplett nur finanziert durch diese Crowdfunding-Aktion und ohne euch wird es diesen Podcast einfach nicht mehr geben. Deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns dort unterstützt und ein Abo klickt. Für 5 € im Monat bekommt ihr dann jeden Tag eine frische Folge mit Micha und mir und illustren Gästen aus der gesamten Welt der Spiele.
Das wäre schön, danke.
Bis morgen.
Bis morgen, ciao.
Weißt du, was wir vergessen haben, Micha? Wir haben noch keine Folge der Woche bekannt gegeben. Sollen wir die Snack-Folge nehmen?
Ach so, ja, ja, du müsstest ja noch reinschneiden, ne? Also lass uns die Snack-Folge nehmen, why not?
Dann nehmen wir die Snack-Folge und wir lassen das jetzt ungeschnitten hier so dran, unser Dilemma. Viel Spaß mit Le Snack morgen.
Alles klar, bis dann, ciao. Tschüss.